Lass uns bitte unsere Bibeln aufschlagen. Wir lesen gemeinsam Psalm 101. Psalm 101. Ein Psalm Davids. Von Gnade und Recht will ich singen, Herr, und dir zum Lob spielen. Ich will bedacht handeln auf vollkommenem Weg. Wann kommst du zu mir? Ich lebe mit reinem Herzen in meinem Haus. Ich will nichts Unwürdiges vor meine Augen stellen. Ich hasse das Tun der Abtrünnigen und will damit nichts zu tun haben. Ein verkehrtes Herz muss von mir weichen, den Bösen dulde ich nicht. Wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den bringe ich zum Schweigen. Ich dulde den nicht, der einen stolzen Blick und ein hochmütiges Herz hat. Meine Augen sehen nach den Treuen im Land, dass sie bei mir wohnen. Wer auf vollkommenem Weg geht, der soll mir dienen. Betrüger dulde ich nicht in meinem Haus. Lügner bestehen nicht vor meinen Augen. Jeden Morgen will ich alle Gottlosen im Land vernichten, um alle Übeltäter aus der Stadt des Herrn auszurotten. Wir haben hier einen Psalm von David. Und ich habe die Ansprache für heute Abend überschrieben mit Davids Regierungserklärung. So, was ist eine Regierungserklärung? Die Überschrift in meiner Bibel ist Davids Fürstenspiegel. Eine Regierungserklärung wird von einer irdischen Regierung abgegeben zu aktuellen Themen, so wie wir es jetzt in den letzten Tagen hatten, zur Haushaltsproblematik, hat sich unsere Bundesregierung stellen müssen. Sie musste erklären, wie gehen wir jetzt mit dieser Problematik um, was sind unsere Ziele, wie wollen wir dieses Problem lösen. Wir haben diese Regierungserklärungen aber auch zu Beginn einer Amtszeit. Und zu Beginn der Amtszeit ist es besonders interessant, diese Regierungserklärung anzuhören oder zu schauen, weil darin die politischen Absichten der Regierung zum Ausdruck kommen. Sie definieren ihre Ziele, die sie als Regierung sich vorgenommen haben. Sie zeigen die Regierungsform, in der sie regieren wollen, die Art und Weise. Und wir haben eine Vereidigung zu Beginn einer Regierung. Ja? Und in manchen Bibeln ist dieser Abschnitt überschrieben mit Gelübde eines Herrschers. So, die Regierung legt ein Gelübde ab, die Regierung wird vereidigt. Und hier haben wir das Gelübde, wenn man so sagen darf, von David, eine Regierungserklärung, wie seine Amtszeit, wie sein Königreich sein soll. So, ich habe versucht herauszufinden, wann dieser Psalm geschrieben wurde, aber leider lässt sich das nicht nachvollziehen. So, einige Vermutungen stehen da, die sagen, es muss zu Beginn der Königsherrschaft von David gewesen sein, weil er hier explizit aufschlüsselt, wie sein Regierungsstil sein soll. Und so wissen wir ja aus der Bibel, dass zwischen der Salbung Davids zum König und der wirklichen Krönung ein längerer Zeitraum da ist. Und so können wir nicht genau sagen, ob das zu Beginn, ob das während dieser Zeit zwischen Salbung und Krönung war. Aber trotzdem können wir daraus einige Gedanken ziehen. Und ich habe das grob eingeteilt, die ersten drei Verse in den Charakter des Königs und die Verse 4-8 in den Charakter seiner Herrschaft. So wollen wir jetzt einfach Stück für Stück durchgehen und von Vers 1 anfangen, ein Psalm Davids. Von Gnade und Recht will ich singen, Herr, und dir zum Lob spielen. Wir haben hier in den ersten drei Versen Eigenschaften, die David für sich selbst definiert. So, wir können also sagen, es sind die Grundpfeiler seiner persönlichen Eigenschaften. Und er führt hier Gnade und Recht auf und das Lob des Herrn. So, sein Regierungsstil, sein persönlicher Stil soll von Gnade geprägt sein. Also das Gegenteil wäre Strenge, es wäre Härte, es wäre Gnadenlosigkeit und Unbarmherzigkeit. Aber David setzt sich hier vor, mein Reich, mein Regierungsstil soll von Gnade geprägt sein. Und der zweite Punkt ist, dass er auf das Recht Wert legt. Also er will nicht einen Unrechtsstaat aufbauen. Er will seine Machtposition nicht nutzen, um eigene Motive, eigene Ziele zu erreichen, um Unrecht zu tun, nicht willkürlich handeln, sondern er will sich an Recht, an Ordnung halten. Und der dritte Punkt in diesem Zug, es soll zum Lob des Herrn sein. Er sucht den Lob für Gott und nicht den Lob für sich selbst. Und dann Vers 2. Ich will bedacht handeln auf vollkommenem Weg. Wann kommst du zu mir? Ich lebe mit reinem Herzen in meinem Haus. David will bedacht handeln. Und das finde ich einen sehr interessanten Punkt. Was heißt bedacht zu handeln? Es heißt nicht hastig loszulaufen, Entscheidungen nicht aus dem Bauch heraus zu treffen, nicht auf die Schnelle, nicht unüberlegt. Und wenn ich bedacht handle, dann bin ich auch bereit, meinen Kurs zu korrigieren. Ja, ich bin bereit, mir etwas sagen zu lassen. Weil David auf vollkommenen Wegen gehen möchte. Die Neue Genfer sagt hier, aufmerksam will ich darauf achten, einen guten Weg zu gehen. Und ein vollkommener Weg ist ein Weg, der gerade führt. Der ist kein Schlingerkurs, mal so, sondern es ist ein gerader Weg, ein beständiges. Und mit diesem Wunsch, dass es ein vollkommener, dass es ein guter Weg sein soll. Und er hat ein Verlangen nach Gott, weil er fragt hier, wann kommst du zu mir? Er will diese Regierung nicht alleine antreten, sondern er will Gott mit sich in der Regierung haben. Er will Gemeinschaft mit Gott suchen. So, es vermuten einige, dass dieser Teil des Verses den Wunsch Davids äußert, dass die Bundeslade wieder zurück nach Jerusalem kommt. Wir kennen diesen Abschnitt aus 2. Samuel 6, wie er das dann schafft, als er König war, wie er die Bundeslade zurückholt, wie er sich freut, wie er tanzt vor der Bundeslade, weil das sein großer Wunsch war, weil er wollte, dass Gott wieder in ihrer Mitte ist. Ja. Also, wir können festhalten, ein Verlangen nach Gott. Und dann trifft er eine Feststellung. Ich lebe mit reinem Herzen in meinem Haus. So, David sagt hier von sich, ich lebe mit einem reinen Herzen. Ich lebe in Aufrichtigkeit, in Wahrheit. Und wisst ihr, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass wir ein reines Herz haben. Dass wir das von uns aus mit so einer Bestimmtheit sagen könnten wie David. Ich lebe mit reinem Herzen in meinem Haus. Apostel Paulus sagt es so in 2. Korinther 1, Vers 12. Denn das ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht in menschlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes in der Welt gelebt haben, besonders aber bei euch. Also auch Paulus sagt es, dass er diesen Ruhm hat, dass er das mit Bestimmtheit sagen kann, dass wir in Einfalt, also einfach, nicht hinterhältig und göttlicher Lauterkeit, in Reinheit, in Heiligkeit, haben sie hier unter den Korinthern gelebt. Und wisst ihr, dieses reine Herz, diese Einfalt und göttliche Lauterkeit, die erfordert Offenheit oder die führt zu Offenheit. Da haben wir keine gespaltene Zunge, da werden keine zweideutigen Anspielungen gemacht. Wir kennen auch dieses Bild vom doppelten Boden, ja, dass darunter etwas versteckt ist. Nein, Paulus kann das mit Gewissheit sagen, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit unter euch gewohnt haben. Und genauso David, ich lebe mit reinem Herzen in meinem Haus. David wollte keine hinterlistigen Gedanken zulassen. Er wollte kein Schachspieler sein, der jede Situation kalkuliert, berechnet, um seine Ziele durchzusetzen. Und dann heißt es, ich lebe mit reinem Herzen in meinem Haus. Hier ist nicht vom Palast die Rede, hier ist nicht vom Thron die Rede, sondern auch nicht vom Haus Gottes die Rede, sondern zu Hause als Grundlage. Ja, wir können nicht sagen, wir leben zu Hause so und hier, wenn ich dann auf meinem Thron sitze, dann bin ich anders, dann bin ich rein und habe Verlangen nach Gott und, sondern es fängt zu Hause an, zu Hause ist die Grundlage. So wie ich zu Hause sein werde, so werde ich auch auf meinem Thron sein, so werde ich auch im Haus Gottes sein, sagt David hier. Ich lebe mit reinem Herzen in meinem Haus. Und dann gehen wir weiter, Vers 3. Ich will nichts Unwürdiges vor meine Augen stellen. Ich hasse das Tun der Abtrünnigen und will damit nichts zu tun haben. Ich will nichts Unwürdiges vor meine Augen stellen. So, das habe ich am Anfang nicht ganz verstanden, was damit gemeint ist. Eine andere Übersetzung sagt, ich will mir nichts Unwürdiges vornehmen. Also die Zielsetzung. David verpflichtet sich hier, keine unwürdigen Ziele zu verfolgen. Und ich habe mir Gedanken gemacht, ob wir das sehen können im Leben von David. Und ich bin da auf das Verhalten gegenüber Nabal gestoßen. 1. Samuel 25. So, das ist nach dem Tod Samuels. David und seine Männer zogen hier in die Wüste Paran. Und in dieser Wüste Paran begegnen sie Hirten von Nabal. Ja, sie haben gemeinsam auf der Herde zusammengearbeitet und Nabals Hirten ziehen wieder zurück nach Hause und David befindet sich jetzt mit seinen Männern in der Wüste. So ist jetzt nicht ganz klar, warum er die Boten lossendet, aber er sendet Boten zu Nabal. Und aus dem weiteren Verlauf lässt sich dann schlussfolgern, dass wohl die Vorräte ausgegangen sind. Denn sie haben in der Wüste gewohnt, bei David waren einige Männer und so war wahrscheinlich es schwierig, Nachschub zu bekommen. Und er hat sich gut mit den Hirten von Nabal verstanden und so hat er jetzt Boten losgesandt, um Vorräte zu fordern oder darum zu bitten. Und diese Boten, sie kommen zu Nabal. Und Nabal weist die sehr, sehr schroff ab. So, Vers 10 lesen wir das, 1. Samuel 25, Vers 10. Aber Nabal antwortete den Knechten Davids, wer ist David und wer ist der Sohn Isais? Es gibt jetzt viele Knechte, die ihren Herren davonlaufen. Sollte ich mein Brot, mein Wasser und mein Fleisch, das ich für meine Scherer geschlachtet habe, nehmen und es Leuten geben, von denen ich nicht weiß, wo sie her sind? So mit diesen Worten werden die Boten zurückgesandt zu David. Und Davids Zorn entbrennt. Sagt, okay Männer, los, nehmt die Waffen mit, wir gehen zu Nabal. Und wir lassen keinen von ihnen übrig. Und die Frau von Nabal, das ist Abigail, sie hat davon gehört, wie ihr Mann diese Boten abgewiesen hat, wie schroff der Mann war. Und so geht sie David entgegen, sie nimmt viele Lebensmittel mit und sie begegnen sich hier, das lesen wir dann, ab Vers 20, ja, da begegnen sie sich und sie bittet um Vergebung und ja, vielleicht lesen wir Vers 32 und 33, da sagte David zu Abigail, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich heute mir entgegengesandt hat und gesegnet sei deine Klugheit und gesegnet seist du, dass du mich heute davon abgehalten hast, in Blutschuld zu kommen und mir mit eigener Hand zu helfen. So, David hat die Boten gesandt, Nabal hat sie abgewiesen und Davids Zorn ist entbrannt. Und er hat seine Leute genommen und er wollte sich selbst Recht verschaffen. Er ist hingezogen, um Nabal und seine Familie umzubringen. Und jetzt kommt Abigail ihm entgegen, sie entschuldigt sich und hält ihn davon ab, sich selbst zu versündigen. Und es ist so interessant, David lässt sich hier zurechtweisen von einer Frau in dieser Situation. Er überdenkt sein Handeln und er ist bereit, seinen Weg wieder anzupassen, weil er selbst erkennt, Gott hat mich gar nicht gesandt. Gott hat mir gar nicht gesagt, dass ich gehen soll. Ich habe keinen Auftrag, Nabal zu töten. Und David lässt Abigail hier wieder zurückgehen und er zieht sich auch wieder zurück. Und dann lesen wir 1. Samuel 25, Vers 38. Und nach etwa 10 Tagen schlug der Herr den Nabal, sodass er starb. Interessant. Und weiter, als David hörte, dass Nabal tot war, sagte er, gelobt sei der Herr, der meine Schmach an Nabal gerecht und seinen Knecht von dem Übel abgehalten hat. Der Herr hat den Nabal das Übel auf seinen Kopf vergolten. Also David hat erkannt, als Abigail zu ihm gesprochen hat, ich bin auf falschem Weg. Und er hat sich abhalten lassen. Er hat sich korrigieren lassen. Er hatte ein unwürdiges Ziel. Und er hat es erkannt und hat dagegen gesteuert. Ich denke, wir können daraus viel lernen. Dann geht der dritte Vers in Psalm 101 weiter. Ich hasse das Tun der Abtrünnigen und will damit nichts zu tun haben. Die Neue Genfer sagt, ich hasse es, wenn Menschen sich von Gott abwenden. Eine klare Entschiedenheit, eine klare Kante gegen Gottlosigkeit. Eine klare Kante gegen diejenigen, die abtrünnig geworden sind. Und das können wir jetzt sowohl auf Gott beziehen als auch auf Menschen. Und es zeigt einfach, dass David sich nicht an einem Komplott beteiligen wollte. Er wollte sich entfernen vom Tun der Abtrünnigen. Und wir kennen diese Erzählung, wie David die Möglichkeit hat, sich an Saul zu rächen. Ja? Und wir kennen auch diese Einstellung von Samuel. Ich will es trotzdem lesen. 1. Samuel 24, Vers 5 bis 8. Da sagten die Männer Davids zu ihm, sieh, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, Sieh, ich will deinen Feind in deine Hände geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Aber danach schlug ihm sein Herz, weil er den Zipfel von Sauls Rock abgeschnitten hatte. Und er sagte zu seinen Männern, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wies seine Männer mit diesen Worten von sich und ließ nicht zu, dass sie sich gegen Saul erhoben. Und die zweite Möglichkeit, 1. Samuel 26, Vers 7 bis 11. So kam David mit Abishai in der Nacht zum Volk. Also sie gehen hier in das Lager von Saul. Und Saul lag und schlief in der Wagenburg und sein Speer steckte in der Erde bei seinem Kopfende. Abner aber und das Volk lagen um ihn her. Da sagte Abishai zu David, Gott hat deinen Feind heute in deine Hand gegeben. So will ich ihn mit dem Speer an den Boden spießen, mit einem Stoß, dass er keines zweiten mehr bedarf. David aber sagte zu Abishai, bring ihn nicht um, denn wer könnte die Hand an den Gesalbten des Herrn legen und ungestraft bleiben? Weiter sagte David, so wahr der Herr lebt, vielmehr wird der Herr ihn schlagen oder seine Zeit wird kommen, dass er stirbt oder in einem Krieg zieht und umkommt. Der Herr lasse es fern von mir sein, dass ich meine Hand an den Gesalbten des Herrn legen sollte. So nimm nun den Speer bei seinem Kopfende und den Wasserkrug und lass uns gehen. Interessant ist hier auch die Argumentation der Freunde, der Männer von David. Es hört sich sehr fromm an. Der Herr, Gott hat Saul heute in deine Hand gegeben. Jetzt kannst du. Es liegt in deiner Hand. Und David sagt, nein, ich lege meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn. Ich werde mir nicht selbst zu meinem Recht verhelfen, so wie er es auch bei Nabal tat. Und gleichzeitig sehen wir den Umgang mit den Mördern von Saul in 2. Samuel 1. Vers 13 bis 15. So, hier kommt ein junger Mann zu David und berichtet ihm. Und David sagte zu dem jungen Mann, berichtet ihm, dass Saul getötet wurde. Und David sagte zu dem jungen Mann, der es ihm berichtet hatte, wo bist du her? Er sagte, ich bin der Sohn eines Fremden, eines Amalekiters. David sagte zu ihm, wie? Du hast dich nicht gefürchtet, deine Hand an den Gesalbten des Herrn zu legen, um ihn zu töten? David rief einen seiner jungen Männer und sagte, Herr zu und schlage ihn nieder. Und er schlug ihn, sodass er starb. Klare Kante zu denjenigen, die abtrünnig geworden sind. David wollte keinen Teil haben an dem Komplott gegen Saul, an dem Mord gegen Saul. Er hat sich daran nicht beteiligt, sondern er hat die bestraft, die sich daran beteiligt haben. Dann gehen wir weiter zum Charakter der Herrschaft, seiner Herrschaft von David, die Verse 4 bis 8 in unserem Psalm 101. Vers 4. Ein verkehrtes Herz muss von mir weichen, den Bösen dulde ich nicht. Manche Übersetzungen sagen hier, ein falsches Herz muss von mir weichen. Also diese Falschheit, das Verkehrtheit bedeutet ja so viel wie ein unaufrichtiges Herz muss von mir weichen. Überall da, wo krumme Wege sind, da will ich nicht beteiligt sein, das soll weg von mir. Da, wo Hintergedanken da sind, wo List da ist. Der Apostel Paulus Er ruft uns auf in Kolosser 3, Vers 9, belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. So dieses verkehrte Herz, das ist der alte Mensch. Da ist Hinterlist, da ist Tücke da, da sind Hintergedanken da. Und das sollen wir ablegen. Wir sollen auch mit unseren Worten niemanden betrügen, niemanden belügen, ja, sondern wir sollen ehrlich sein, wir sollen wahr sein, die Wahrhaftigkeit soll in uns da sein, dass wir auch offen sind. Und den Bösen dulde ich nicht, sagt David. Und ja, da haben wir schon gesehen, wie David sich jetzt verhalten hat gegenüber dem Mörder von Saul. Und wir haben noch weitere Beispiele. Zum Beispiel Abner, er war der Feldhauptmann von Saul. Und als Saul gefallen ist, hat Abner Ischboschet, also den Sohn von Saul, zum König gemacht. Und er war dann sein Feldhauptmann. Und so kam ein Streit zwischen Ischboschet und Abner. Und Abner löst sich von Ischboschet und kommt zu David. Ja, eigentlich war es der Feind gewesen. Es war vom feindlichen Heer. Sie haben auch schon Kämpfe gegeneinander gehabt. Also David mit seinen Männern gegen Ischboschet und Abner als Feldhauptmann. Und so wechselt er sozusagen die Seiten. Ja, kommt eigentlich von den Feinden und läuft jetzt über zu David in sein Lager. Und David hat Abner aufgenommen. Und seine Leute haben das nicht verstanden. Und besonders der Feldhauptmann von David hat es nicht verstanden. Denn Abner hatte seinen Bruder im Kampf getötet. So, und da waren Rachegedanken da. Und sie haben die Gelegenheit genutzt, haben Abner auf die Seite genommen, zwei Brüder, und haben ihn ermordet. Das lesen wir in 2. Samuel, Kapitel 3. Und David sagt, ich habe damit nichts zu tun. Ich wusste das nicht, das ist nicht mein Auftrag. Es ist nicht meine Sache gewesen. Und er trauert um Abner. Mehrere Tage lang, er muss ermutigt werden, wieder Speise zu sich zu nehmen. So hat David um Abner getrauert. Eine Ehrlichkeit, eine Offenheit, eine Wahrhaftigkeit in dem, wie David sich verhalten hat. Und genauso wurde Ischboschet anschließend getötet. Das lesen wir 2. Samuel 4. Und da kommen wieder diese Mörder von Ischboschet und berichten es David. Ich will uns die Reaktion von David lesen, 2. Samuel 4, Vers 8 bis 11. Sie brachten das Haupt Ischboschets zu David nach Hebron und sagten zum König: Sieh, da ist das Haupt Ischboschets, des Sohnes Sauls, deines Feindes, der dir nach dem Leben trachtete. Der Herr hat heute meinen Herrn, den König, an Saul und seine Nachkommen gerecht. Da antwortete David Rechab und seinem Bruder Bana, den Söhnen Rimmons, des Beroitas: So wahr der Herr lebt, der meine Seele aus aller Bedrängnis erlöst hat. Den, der mir verkündete und sagte, sieh, Saul ist tot, und meinte, er sei ein guter Bote, den ergriff ich und tötete ihn in Ziklag, dem ich doch Botenlohn hätte geben sollen. Und diese gottlosen Leute haben einen gerechten Mann in seinem Haus auf seinem Lager umgebracht. Ja, sollte ich da sein Blut nicht von euren Händen fordern und euch von der Erde ausrotten? Und David gebot seinen Leuten, die erschlugen sie. Den Bösen dulde ich nicht. Ein verkehrtes Herz muss von mir weichen, hat David gesagt. Und er hat es nicht nur gesagt, er hat es gelebt. Alles Volk nahm es wahr Und es gefiel ihnen gut, wie alles, was der König tat, dem ganzen Volk wohlgefiel. Steht im Kapitel davor, 2. Samuel 3, Vers 36. David war seinen festgesetzten Regierungsstil, seinen Eigenschaften treu. Er hat es umgesetzt. Vers 5, wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den bringe ich zum Schweigen. Ich dulde den nicht, der einen stolzen Blick und ein hochmütiges Herz hat. Wer seinen Nächsten heimlich verleumdet. Diese Heimlichkeit ist schon ein Zeichen. Es ist ein Zeichen für unreine Motive, für die Falschheit, die im Herzen da ist, weil es heimlich geschieht. Wenn wir ehrlich sind, dann gibt es vor Gott nichts zu verstecken. Epheser 5, lasst uns das aufschlagen, um das einfach nochmal zu verdeutlichen. Epheser 5, die Verse 8 bis 13. Denn ihr wart einst Finsternis, nun aber seid ihr Licht im Herrn. Lebt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Geistes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit und prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich auch nur zu sagen. Alles aber wird aufgedeckt, wenn es vom Licht offenbart wird, denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. So, nochmal diese Klarstellung. Es gibt nichts zu verstecken. Es wird alles offenbar werden. Und wo wir vor Gott leben, da leben wir in Licht, in Offenheit, in Ehrlichkeit. Psalm 101, Vers 5. Wer seinen Nächsten, entschuldigt den zweiten Absatz, wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den bringe ich zum Schweigen. Ich dulde den nicht, der einen stolzen Blick und ein hochmütiges Herz hat. David fordert Demut ein. Petrus ruft uns dazu auf, 1. Petrus 5, Vers 5. Alle aber ordnet euch einander unter und umhüllt euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Geschwister, wir wollen demütig sein. Nicht mit stolzem Blick, nicht mit hochmütigem Herz. Das hat sich David für seine ganze Regentschaft auf die Fahnen geschrieben. Ja, das sollte der Charakter seiner Herrschaft sein, in Demut zu leben. Vers 6, meine Augen sehen nach den Treuen im Land, dass sie bei mir wohnen. Wer auf vollkommenem Weg geht, der soll mir dienen. Die Neue Genfer sagt an der Stelle, mein Augenmerk gilt denen im Land, auf die man sich verlassen kann. Solche Menschen sollen um mich sein. David sucht nach Treue, er sucht nach Verlässlichkeit. Und auch das sehen wir aus seinem eigenen Leben, aus dieser Beziehung zu Saul, die er hatte, wie er ihm treu war, wie er ihn nicht verraten hat, wie er die Gelegenheiten nicht genutzt hat, um sich an ihm zu rächen. Nein, er war treu dem Saul, weil er ihn als Gesalbten des Herrn anerkannt hat, weil er sich unter ihn gestellt hat. Es ist eigentlich, dieser Vers ist so ein Blick. David hält Ausschau nach Kindern Gottes. Meine Augen sehen nach den Treuen im Land, dass sie bei mir wohnen. Wer auf vollkommenem, wer auf rechtem Weg geht, der soll mir dienen. Ich musste daran denken, die Augen des Herrn. Die Augen des Herrn, worauf sind sie gerichtet? Psalm 34. Psalm 34, Vers
13 bis 17. Kommt her, Kinder, hört mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist der Mensch, der das Leben liebt und gern gute Tage hätte? Hüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor betrügerischem Reden. Meide das Böse und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Aber das Angesicht des Herrn steht gegen die, die Böses tun, um ihr Andenken von der Erde zu tilgen. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Die sucht Gott, die hört Gott, auf die achtet Gott. Und die Böses vorhaben, da heißt es, das Angesicht des Herrn ist gegen die gerichtet. Sein Zorn ist gegen die gerichtet. In 2. Chronik, Kapitel 16, Vers 9 heißt es, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um die zu stärken, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Geschwister, diese Augen des Herrn, die suchen nach ungeteilter Hingabe, ganz für den Herrn da zu sein. Meine Augen sehen nach den Treuen im Land, dass sie bei mir wohnen. Wer auf vollkommenem Weg geht, der soll mir dienen. Vers 7, Betrüger dulde ich nicht in meinem Haus. Lügner bestehen nicht vor meinen Augen. So, die Unterscheidung zwischen Lügner und Betrüger. Derjenige, der lügt, der sagt nicht die Wahrheit, absichtlich. Der betrügt, er sagt nicht die Wahrheit, um einen eigenen Nutzen daraus zu ziehen. Ja. Dulde ich nicht in meinem Haus. Sie bestehen nicht vor meinen Augen, sagt David. Jeden Morgen will ich alle Gottlosen im Land vernichten, um alle Übeltäter aus der Stadt des Herrn auszurotten. Jeden Morgen oder jeden Tag, es ist eine Daueraufgabe, die sich David hier für seine Regentschaft gesetzt hat. Und er sagt hier, dass er die Übeltäter aus der Stadt des Herrn ausrotten möchte. Da zeigt sich wieder die Demut von David. Er sagt nicht aus meinem Volk, nicht aus meiner Stadt, nicht aus meinem Haus will ich sie ausrotten, sondern aus der Stadt des Herrn. Es ist nicht seine Stadt, er ist sich dessen bewusst, es ist nicht sein Volk, sondern anvertraut von Gott. Ja, und in dem letzten Wort ausrotten sehen wir wieder diese Entschlusskraft von David, dass er bereit ist, für die Heiligkeit alles einzusetzen. Es ist die Absonderung vom Bösen, vom Gottlosen. David hat sich einen sehr, sehr hohen Maßstab gesetzt. Und wir kennen Davids Leben. Die Bibel berichtet uns auch über die Teile, in denen er diesem Maßstab nicht gerecht geworden ist. Er war Mensch wie wir. Und so kennen wir die Sünden von David auch. Ich habe vorhin den Teil gezeigt, wo er sich korrigieren hat lassen. Teilweise hat er es aber auch nicht getan, wie bei der Volkszählung. Da wurde er gefragt, warum willst du das Volk zählen? Und er hat es trotzdem durchgesetzt. Und nachträglich hat sein Herz geschlagen, heißt es. Da hat er es erkannt, ich habe gesündigt. Und wir kennen die Sünde mit Bathseba, den Ehebruch, den Mord an ihrem Mann Uria. All das ist uns bekannt. Jetzt ist die Frage, was können wir eigentlich daraus entnehmen? Wir sind weder Könige noch Regierungsvertreter. Aber wisst ihr, alle Aussagen in diesem Psalm könnten auch von Jesus stammen. Und wenn wir Anteil am Opfer Jesu haben, sind wir Kinder Gottes. Und damit sollen wir Nachahmer sein, Nachahmer Jesu sein. Wir haben davon gelesen, Kolosser 3, Vers 9, dass wir ein neuer Mensch sind, dass wir den Alten ausgezogen haben und einen neuen angezogen haben. Die List, den Hinterhalt, die bösen Gedanken, all das sollen wir abgelegt haben Und wir sollen uns mit Reinheit, mit Heiligkeit, mit Offenheit, mit Liebe, mit Geduld, mit Barmherzigkeit, mit Gnade, mit Recht angezogen haben. Der Schlachter heißt, ist in 1. Korinther 11, Vers 1, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Paulus sagt, schaut auf mich, ich bin euch ein Vorbild gewesen, ihr dürft es mir nachmachen, ich mache es aber auch nicht aus mir, sondern ich habe es bei Jesus gesehen und ich habe von ihm kopiert, das auf mein Leben angewendet und ihr dürft es genauso auf euer Leben anwenden. Und so dürfen wir hier einfach diesen ganzen Psalm von David, von Jesus lernen und auf uns anwenden. Wir wollen Nachahmer dessen sein, was gut ist. Und Jesus, er war ein richtiges Vorbild. Ja? Er war unsträflich, ihm ist nichts zu Schulden gekommen. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Paulus geschrieben, 2. Korinther 5, Vers 21. Und wir wollen genauso rein sein, wie Jesus rein war. Und lasst uns diese Regierungserklärung für unser Leben annehmen, dieses Gelübde von David auf mein Leben bezogen. Es soll mein Gelübde sein, es soll mein Ziel sein, es soll meine Ausrichtung sein im Leben. Und es soll nicht in meinem Leben allein bleiben, sondern es soll in meine Familie hineinkommen. Denn David hat gesagt, in meinem Haus bin ich mit reinem Herzen. Da fängt es an, zu Hause bei mir. Und deshalb lasst diesen Psalm zu unserem Motto innerhalb der Familien werden, innerhalb der Gemeinde werden. So will ich den Psalm noch einmal von Anfang bis Ende lesen. Ein Psalm Davids, von Gnade und Recht will ich singen, Herr, und dir zum Lob spielen. Ich will bedacht handeln auf vollkommenen Weg. Wann kommst du zu mir? Ich lebe mit reinem Herzen in meinem Haus. Ich will nichts Unwürdiges vor meine Augen stellen. Ich hasse das Tun der Abtrünnigen und will damit nichts zu tun haben. Ein verkehrtes Herz muss von mir weichen. Den Bösen dulde ich nicht. Wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den bringe ich zum Schweigen. Ich dulde den nicht, der einen stolzen Blick und ein hochmütiges Herz hat. Meine Augen sehen nach den Treuen im Land, dass sie bei mir wohnen. Wer auf vollkommenem Weg geht, der soll mir dienen. Betrüger dulde ich nicht in meinem Haus, Lügner bestehen nicht vor meinen Augen. Jeden Morgen will ich alle Gottlosen im Land vernichten, um alle Übeltäter aus der Stadt des Herrn auszurotten. Gott segne sein Wort an uns. Amen.